Willkommen bei Zukünfte Bildung, dem Podcast, der die Kraft der Imagination für eine vielfältige und nachhaltige Zukunft erkundet. Begleiten Sie uns, während wir uns mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der kulturellen Nachhaltigkeit und Bildung für die Zukunft auseinandersetzen. Entdecken Sie alternative Zukunftsvisionen und entwickeln Sie gemeinsam mit uns Handlungsmöglichkeiten für eine Welt des Wandels. Tauchen Sie ein in die Zukunft als Möglichkeitsraum mit Zukünfte Bildung. In der heutigen Folge hören wir einen Mitschnitt des Werkstattgesprächs, das bei dem Event Kultur und Natur im Unterricht am 22. Oktober 2025 an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich stattfand, zwischen der Autorin Melanie Leibel und dem Chairholder des UNESCO Chair in Learning and Teaching Futures Literacy in the Anthropocene, Carmen Sippel, mit dem Titel Kultur liegt in unserer Natur.
Auch in unserer jetzigen Runde geht es um Wissen und Erzählen. Das ist ein bisschen eine Kombination, die für euch vielleicht nicht ganz so alltäglich ist. Also Wissen verbinden wir doch ganz oft mit, ganz ehrlich, trockenem Stoff, was auswendig lernen, was nachlesen oder Wissen, da gibt es jemanden, der vorne steht und erzählt, das ist jetzt das, das und das. Und ja, als Schülerin, als Schüler muss ich dann das irgendwie nachvollziehen, nachlesen, nacharbeiten, erarbeiten. Also ist auch irgendwie mit Arbeit verbunden. Ja, und wir möchten euch jetzt einladen, einen anderen Zugang kennenzulernen, nämlich den über das Erzählen. Und ich freue mich sehr, dass ich euch heute eine Autorin vorstellen darf, die sagt über ihre Arbeit Folgendes, ich zitiere, Hauptsache mit Buchstaben. Sie ist ja auch eine Sprachkünstlerin. Jetzt könnt ihr fragen, was hat denn jetzt das hier mit dem Wissen, mit Sprachkunst zu tun? Und darüber wollen wir uns jetzt mit euch gemeinsam ein paar Gedanken machen. Sie schreibt nämlich Sachbücher, und zwar ziemlich coole und besondere Sachbücher. Das werden wir gleich gemeinsam uns anschauen. Ein paar liegen schon hier rum. Ihr seht, die sind hauptsächlich bunt, richtig, ja? Und sie schreibt aber auch Geschichten, Gedichte, Romane. Und das schreibt sie für Menschen, ich sage jetzt mal ungefähr ab 2 bis unendlich. Ja, und dafür hat sie schon viele, viele Preise gewonnen. Unter vielen anderen den Wissenschaftsbuchpreis in der Kategorie Junior, Wissen, Stipendien, Residencies. Also da ist schon einiges, ja, worauf wir weiter aufbauen. Und sie hat uns verrät auf ihrer Website auch, ja, dass sie ein Herzens-MINT-Thema hat. Das sind die Naturwissenschaften. Ja, ich hätte das jetzt, glaube ich, gar nicht sagen sollen, weil ich selber ja Philologin bin und für mich immer ja Texte und Bücher und alles. Das Wichtige ist, also Naturwissenschaften, ja, wollen wir jetzt schauen, wie das in den hineinkommt. Und jetzt bitte ich euch, mit mir gemeinsam zu begrüßen, Melanie Leibel. Herzlich willkommen, Melanie. Schön, dass du da bist. Du hast keine ganz so weite Reise gehabt, denn du wohnst im Wienerwald. Warum im Wienerwald?
Wahrscheinlich, weil Naturwissenschaft mit Natur, ich gerne im Grünen bin, aber gleichzeitig auch gerne an der Stadt, in der Stadtnähe. Und darum habe ich mich auf den Wienerwald verlegt. Freue mich sehr, hier in Baden bei euch sein zu dürfen. Freut mich sehr, dass ihr alle hier seid. Hörsaal, Uni, Feeling für euch vielleicht auch das erste Mal in so einem tollen Hörsaal zu sitzen, oder? Oder? Teils, teils. Also Hörsaal immer cool, ich würde es selber immer wieder gerne.
Ja. Ja, es ist ein bisschen eine besondere Sache, ja, mal eben nicht von oben herabschauen zu können, oder?
Genau, sie schaut auf Netz, das ist bitte.
Ja, wir sollten heute eigentlich 3 hier stehen. Also wer uns heute abgeht, ist ein Anthropozänforscher. Ein sehr berühmter Mensch namens Reinhold Leinfelder. Reinhold, wir grüßen dich herzlich online. Ganz liebe Grüße aus Equalitas. Schade, dass du nicht heute dabei sein kannst und gute Besserung.
Ich habe mich mit Reinhold gestern noch gemeldet tatsächlich und er hat mich gebeten, auch liebe Grüße auszurichten. Er wird wahnsinnig gerne heute selbst hier stehen. Von seiner Forschung berichten, ich darf jetzt in seinem Namen sprechen.
Ja, jetzt stellt euch vor, also jetzt würde hier eigentlich stehen ein gestandener Wissenschaftler, Reinhold Leinfelder, Anthropozänforscher, Ja, der ist auch Paläobiologe. Oh Gott, hoffentlich sagt man das nicht wahr. Danke. Paläogeologe, also der schaut ganz weit in Zeiten zurück. Und er hat auch ganz viel Korallenriffe erforscht, war da unter Wasser und unter der Erde viel, also cool eigentlich, ja. Der würde jetzt hier stehen und du, Melanie, die du Erzählerin bist, Sprachkünstlerin, wie passt denn das zusammen? Also wie passt Fachwissen und Erzählfreude, für die du ja stehst, Sprachkunst, wie geht das in deinem Werk zusammen?
Bärbele Wanning und Jana Nico, da haben uns ja in der letzten Stunde ganz viel über erzählende Literatur berichtet, also über Geschichten, die teilweise auch einen realen Hintergrund haben, die inspiriert sind aus dem realen Leben. Sachliteratur ist was komplett anderes. Jetzt würde ich voll gern eine Abstimmung machen, aber mal mit richtigen Händen, also so richtig live. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, wo ist euer Herz mehr? Bei der Sachliteratur oder bei der erzählenden Literatur? Sind es eher die Romane, Gedichte, Poetry Slams, Songtexte, die euch ansprechen, oder ist es mehr die wissensvermittelnde Literatur? Hebt mal die Hand, wer ist mehr für die Fantasie? Okay. Wer ist mehr fürs Wissen? Ja. Also ich schreibe ja für Kinder, Carmen Sieg hat es bereits gesagt, eher so Volksschule bis hinauf erste, zweite Klasse, NMS, AHS. Da gehen die Abstimmungen ziemlich ähnlich aus. Und mein Zugang ist eigentlich, das Ganze zu verbinden. Also ich versuche, Wissen so zu erzählen, dass es sich liest, teilweise wie Geschichten, oder dass in der Wissensvermittlung ein Kniff ist, wo ich mir denke, da gibt es ein Sprachspiel, da gibt es vielleicht eine direkte Frage an die Leserinnen. Also ich versuche, zum Beispiel, wenn ich jetzt Reinhold Leinfelder hernehme, in diesem Buch steckt ganz viel von Reinhold Leinfelders studierten Geologen, Paläo-Geologenwissen, durch meinen Trichter durchgegangen und aufbereitet für Kinder im Volksschulalter. Also ich
Die
versuche,
sind 6 bis 10 Jahre alt, also.
Genau. Darum bitte lasst euch nicht irritieren. Diese ganzen Illos sind natürlich für euch alle total babisch, kindisch, ist mir klar. Tatsächlich werden die Bücher trotzdem von sehr vielen Erwachsenen gelesen, weil ich eine Wissen, ich bin so wie ein
Auch
Wissenskondensator.
von Lehrerinnen natürlich.
Auch von Lehrern. In mich kann man Wissen einfüllen und ich schub's dann zielgruppengerecht verarbeitet wieder aus. Und da ist eines meiner Tools ist eben das Sprachspiel. Und immer wenn es in einem Feld besonders trocken ist, versuche ich umso mehr das Ganze fantasievoll und spielerisch lebendig und ja, auch anspielungsreich aufzubereiten.
Vielen Dank für deine Frage nach Fantasie und Wissen. Und ich glaube, wir halten jetzt schon mal fest, die schließen sich nicht aus, oder? Also die sollen sich bitte nicht ausschließen, weil es gäbe kein Wissen ohne Fantasie und aber auch wenig Vorstellungen, Ideen ohne ein bisschen Wissen und Erfahrung dahinter. Und bei dir verbindet sich das im Sprachbild. Und da zeige ich mal gleich mal ein Beispiel. Also von Melanie gibt es ein Buch und das hat auch einen großen Preis gewonnen. Das heißt So. So ein Mist.
Mit, genau. Das ist auch
Melanie, worum geht es da?
Julia Wissens Buch des Jahres. Es geht um Müll, aber Müll in allen Dimensionen. Also wir starten eigentlich wirklich bei diesen Verwandlungsprozessen in der Natur, wie es jetzt draußen ist. Brauche ich keine biologischen Kreisläufe mehr erklären, wie ein Platz zur Erde wird, wisst ihr alle aus dem FF. Ich hatte das große Glück für meine Bücher mit ganz großartigen Menschen, die wunderbar das Ganze ins Bild setzen können, zusammenzuarbeiten mit Illustratorinnen und Illustratoren. Hier die Bücher von Willi Richter zum Thema Aasfresser und Kotfresser.
Noch so gut.
Ja. Wissen ist
Also,
so
ich
gut.
war schon wie allen Apfel
Ah, ich
vorher
habe sie
gehabt
alle gerade
und ein
gegessen.
Stück Kuchen, oder? Ja,
Aber
also,
da seht ihr auch.
Aasfresser und
So eine
Hochfresser.
Farbwelt, ja, ist eine komplett verquerte. Und wenn ich da mit Kindern diese Bücher anschaue, ist gleich mal die Frage, warum ist das Wildschwein grün? Warum sind die Hyänen so neongelb? Und abgesehen davon, dass das rosarote und das blaue Kaninchen natürlich auch Hingucker sind, ist es eine Art und Weise, wir verfremden die Tiere, gehen raus aus diesen gewohnten Sichtweisen auf die Tiere. Es gibt dann auch, wenn du weiterklickst, bitte, Carmen,
Genau.
einige Ja, auch Herangehensweisen an Themen wie Müllverschiebung über die ganze Welt. Das Thema ist ja sicher bekannt, dass sie der globale Norden, früher erste Welt genannt, große Mengen an Müll nach China verschippert, verkauft, nach Afrika verschippert. Das werdet ihr sicher wissen, ganz viel von dieser Farbwäsche landet in Afrika an den Stränden, vermüllt dort die Landschaft, bleibt dort Jahrzehnte liegen. Und wir haben uns dann gedacht, wie stellt man sowas dar, ohne anklagen zu werden, ohne zu radikal zu werden, wie stellt man sowas auch sozial gerecht und geschlechtergerecht dar, ohne dann aber so Bilder zu finden, zu stigmatisieren, wie die Menschen, die auf Müllhalden leben, schauen so oder so aus. Und Lilli Richter hat sich sehr gequält mit dieser Darstellung der Menschen auf dem Müllberg. Es braucht auch überraschend viel Zeit, bis es eine Darstellung gibt, die wir als gerecht und solidarisch empfinden. Und darum steckt in diesen Büchern, in den aktuellen Kindersachbüchern, sehr viel Reflexion und eigentlich immer mehr Reflexion. Und diese Schwere des Themas versuche ich dann oft auch sprachlich aufzufangen oder durch so kulturelle Bezüge, wie hier zum Beispiel dieser Caca de Merda, also ist ein Kunstobjekt, ist wirklich, darf ich das Wort mit SCH in deinem Hörsaal sagen? Darf sie? Ja, Scheiße in einer Konserve gewesen. 10 Stück davon, limitierte Auflage, wird zu einem hohen Dollarwert tatsächlich gehandelt in Amerika. Also
Na
ich
gut.
mag, Ella Polz, die Vize-Rektorin, hat vorher von den Unknown Unknowns, also von dem, was wir gar nicht wissen, gesprochen. Ich liebe es, das rauszukitzeln und wenn ich recherchiere, so breit zu recherchieren, dass ich auch in der Kulturgeschichte bin, in der Wissenschaftsgeschichte. Ich bin in modernen Songs, in Filmen, im Graphic Novel. Und ich glaube, das macht diese Art der Wissensvermittlung aus, weil das macht einfach ein Panorama auf.
Eine ganz vielfältige Art und Weise, Wissen zu erzählen und darzustellen. Und jetzt schaut euch bitte mal auf diese Seite. Also wir sind ja so gewöhnt, oder? Wir alle sind den ganzen Tag mit diesem viereckigen Plastikkasten in unserer Hand unterwegs, oder? Und machen da mal eben schupp, 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 schupp. Und Melanie, deine Bücher laden ein, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und jetzt hast du uns was gesagt, was, mal ganz ehrlich, uns wahrscheinlich sich nicht sofort erschlossen hätte, dass das hier Menschen auf einem Müllberg sind. Also von dir stammt immer die Idee zu einem Buch und dieser viele kleine, vielfältige, wissensreiche Text, in dem sich ja, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, eine Erzähllust verbirgt. Ja? Also da steht nicht nur einfach, auf der Welt gibt es so und so viele das und das und dann ist das so und so, sondern da wird immer eine Geschichte erzählt. Jetzt muss ich dich aber fragen, erzählen ist absolut deine Spezialität, aber wo kommt das Wissen her? Du kannst ja nicht jetzt Biologie studieren, Geografie, Latein, Englisch, was gibt es noch für Fächer? Sport?
Ja, genau.
Was noch? Fächer?
Mathe.
Mathe? Physik? Noch was? Wirtschaft oder so, ja. Also es gibt da noch einiges und du erzählst über all diese Dinge und stehst jetzt hier und sagst, okay, ja, wo hast du das her? Also liest du diese dicken wissenschaftlichen und Sparten, nennt man die in meinem Land, ja, ich komme aus Bayern, ja, da ist die Sparte meistens am Schweinsbraten, aber sie kann auch mal eine Dicke eines dicken Buches sein oder fragst du KI? Weil ich nehme an, die Menschen, die hier sitzen, müssten auch übermorgen mal ein Referat halten. Kann das sein? Und
Aber vielleicht das
ja, wo
trotzdem.
schaut ihr nach? Jetzt fragt man dich, wo tust du dieses Wissen hernehmen?
Ich frage trotzdem das Publikum. Ich frage, wo glaubt ihr? Also ihr könnt mich nutzen. Ich darf euch nutzen. Wo glaubt ihr, kriege ich? Ich bin auch, ich komme aus der, ich bin studierte Übersetzerin und Kommunikationswissenschaftlerin. Naturwissenschaften waren in der Schule meine Angstfächer, ganz besonders Mathe. Lustigerweise, ich schreibe jetzt hauptsächlich naturwissenschaftliche Bücher, wo lege ich das auf einmal her? Ist es dann doch die Schulbildung, die so plötzlich in mir aufkeimt, oder wo kriege ich vor allem auch diese neuen Erkenntnisse her? Von Experten, genau. Expertinnen und Experten. Also ich bin ganz viel im Naturhistorischen Museum in Wien mit den Expertinnen und Experten in Kontakt. Ich kriege
Oder im Mailverkehr mit Rheinland-Leinfelder, haben wir gehört.
Die Unis dann ganz spezielle Experten auch im Ausland, die mir vermittelt werden, freundlicherweise, mit denen ich mich austausche. Genau, also echte Menschen, natürlich auch Bücher. Das sind dann die Skriptenschlagen. Also ich habe für dieses Buch, werde ich wieder wunderbar, da geht es ums Anthropozän. Ist dieser Begriff ein Begriff?
Das Anthropozän. Dürfen wir mal eine Frage stellen? Wer kennt das Wort Anthropozän? Moment, da waren noch ein paar mehr, wenn er nicht.
Na bitte. Wer möchte uns denn in einem Satz erklären?
Was ist das Anthropozän? Wer traut sich? Bitte?
Das Wort Erdzeitalter sagt euch aber wahrscheinlich was, oder? Ja, also ich sage jetzt, wenn ich mit Volksschülern das Ganze heranführe, sage ich immer Trias, Jura, Kreide war das Erdzeitalter der Dinosaurier. Anthropozän ist das Erdzeitalter, wo die Menschen, also Anthropos ist der Mensch, griechisch, das C ist das Erdzeitalter, wo wir Menschen so große Fußabdrücke und Handabdrücke auf der Erde hinterlassen, nicht immer zu ihrem Vorteil, dass wir wie eine Naturgewalt auf diese Erde einwirken. Da steckt ganz viel geologisches Wissen drin und für dieses Buch, das sehr schmal ist, sind 68 Seiten, habe ich tatsächlich gut 20-fache an Sprachen gelesen.
Oh.
Also Erwachsenenliteratur, Erwachsenenfachliteratur über Geologie, Physik, Biologie, Anthropologie und suche mir dann das heraus, wo ich mir denke, das kann spannend sein und das ist wenig und dieses Thema wieder schön.
Das heißt, wir sehen jetzt Melanie Leibel wie einen großen Staubsauger. Erstmal alles Wissen einsaugen und dann hast du vorhin vom Trichter oder vom Filter gesprochen. Also das muss ja jetzt bei dir eigentlich mal durch so ein, das, was uns die KI jetzt neuerdings abnimmt, oder? Oder wir stellen eine Frage und dann kommt so ein Algorithmus. In 1,5 Sekunden haben wir dann die Antwort. Bei dir dauert das wahrscheinlich ein bisschen länger noch.
Ja.
Also wie lange arbeitest du zum Beispiel an so einem Buch über das Anthropozän? Eine Schätzung bitte. Wie lange arbeitet Melanie Leibel
nur Text und Konzept? Also Konzept bedeutet, dass ich mir überlege, wie baue ich das Buch auf, wie sind meine Überschriften gestaltet, welche Kapitel habe ich drin, welche kreative Idee. Ich arbeite auch in der Werbung, also ich habe da immer recht einen konzeptionellen Zugang.
68 Seiten über das Anthropozän. Wie lange dauert das, sowas zu erarbeiten? Wir nehmen Schätzungen entgegen. 2 Jahre. Noch eine Schätzung, bitte? Bitte?
Ja, 2 Monate oder 3? 9?
9 Monate?
Ja.
3 Jahre? Und du hattest 1 Jahr?
Ihr seid super im Schätzen.
Also Jana, ich ist auch schon an den Zahl dabei. Die 9 Monate.
Ja. Etwas dünner, 2 Jahre allein für die Recherche. Bei diesem Buch, das ja in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich entstanden ist, wo ich mit Rheinland-Leinfelder zusammenarbeiten durfte, von meiner Seite 1 Jahr für die Recherche, 1,5 Jahr fürs Schreiben, 1,5 Jahr fürs Illustrieren. Also man kann bei diesen eigentlich recht schmal aussehenden Kinderbüchern durchaus rechnen, dass 2 bis 3 Personen gut 2 Jahre ihres Lebens hauptberuflich damit beschäftigt sind. Dieses Wissen so darzustellen, dass es konsumierbar ist. Und wir haben tatsächlich jetzt auch, weil wir vorher gesagt haben, das sind Kinderbücher, viele Erwachsene schon gesagt, sie verstehen durch dieses Buch jetzt endlich, was auf unserem Planeten an Klimawandel, Phänomenen passiert, woher das kommt, warum auch so viele Menschen mit Abneigung reagieren gegen dieses Thema. Also es scheint dann tatsächlich auch an, ihr kennt sicher dieses von 0 bis 100 oder von 9 bis 99, also es scheint tatsächlich so ein Sachbuch zu sein.
Jetzt muss ich schnell noch ein was nachfragen. Du hast gerade gesagt, also 1 bis 3 Jahre arbeiten 2 bis 3 Leute. Die müssen auch von irgendwas leben, oder? Also auf einem dieser Bücher habe ich gerade gesehen, da steht noch das Preisschild hinten drauf. So ein erzählendes Sachbilderbuch. Das hat praktisch keine Altersgrenze. Ja, das ist nicht ein Kinderbuch per se. Das können alle lesen. Kostet um die 20 Euro. Wann habt ihr euch das letzte Mal was für 20 Euro gekauft und was war das? Also ich kann nur von meinem lieben Kollegen Emanuele Bandone berichten. Der hat sich gestern Abend ein Wiener Schnitzel bestellt. Das hat 24,90 gekostet.
Emanuele, you were very hungry, so it took you only, I think, 5 minutes to consume it. Jetzt überlegt mal, oder? 3 Leute, 3 Jahre und dann kostet so ein Buch 20 Euro. Also, ja.
Ja, die Frage ist ja auch, was glaubt ihr, bleibt mir davon?
Ah. Okay, Prozent rechnen.
Ich kann es vielleicht kurz beantworten. Also an so einem Buch sind Beteiligungen. Autorin, Illustratorin, Verlag. Verlag brauche ich nicht zu erzählen. Es ist die Drehscheibe, wo diese Bücher tatsächlich auch gestaltet werden. Aber auch ist auch dieses Verlagshaus, das dafür sorgt, dass die Bücher online verfügbar sind, in der Buchhandlung verfügbar sind, auf Lager liegen, oft viele Jahre und dann bezogen werden können. Es gibt jemanden, der diese Bücher setzt, der dafür sorgt, dass das alles toll und konsumierbar auf den Seiten angeordnet ist, dann gibt es die Druckerei. Die braucht Papiermitarbeiter, Farbe, Maschinen. Das heißt, ja, dann gibt es natürlich die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die daran verdienen. Und es ist tatsächlich so, dass wir Macherinnen an einem Buch, das 20 Euro kostet, wie sage ich das jetzt ohne zu weilen?
Wir nehmen noch eine Schätzung.
Ja,
lohnt sich das? Also zwischen 1 und 10. Eine Zahl zwischen 1 und 10. 1,50 war die Zahl.
Also, ja, ich kriege 1 Euro, die Illustratorin kriegt 1 Euro, der Verlag etwa 2 bis 3 Euro und dann können Sie es ausrechnen. Also Buchhandlung,
Druckerei.
Wir verdienen tatsächlich an diesen Büchern den geringsten Teil unseres Einkommens als Künstlerin.
Und jetzt halten wir mal fest, die ExpertInnen, mit denen du vorher gesprochen hast, die machen das, weil du ihnen extrem sympathisch bist. Stimmt?
Ja, und weil sie natürlich auch ihr Wissen gerne teilen. Also Ryan Kleinfelder hat sehr viel Zeit investiert in dieses Buch, hat es durchgesehen, weil natürlich, das ist auch ein interessanter Aspekt, wenn ich Wissensvermittlerin, Wissenstrichter, Wissensverwurschterin im besten Sinne bin, will ich natürlich auch, dass da drinnen nur Dinge stehen, die auch wirklich stimmen. Das heißt, diese Bücher sind nied- und nagelfest, weil sie von Expertinnen geprüft sind. Ich nehme mal an, wenn du jetzt der KI, ja, wenn du jetzt einem Sprachmodell sagst, schreib mir ein Buch zum Thema Bionik, der Begriff sagt dich vielleicht was, diese Verquickung aus Biologie und Technik. Dann geht es wahrscheinlich schneller als in den 2 Jahren, die Lukas Vogel und ich für dieses Buch gebraucht haben. Steht sicher auch sehr viel drinnen, was in anderen Büchern auch schon drinnen steht zu dem Thema. Aber mein Aspekt, ich möchte auch immer, also Edda Boltz hat eben vorher diese Unknown Unknowns. Ja. Mich interessiert das Wissen, das noch in keinem Buch steht, oder ich möchte jedes Buch so erzählen, wie es vor mir noch keiner erzählt hat. Und ich glaube, die KI, weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ist ja dann doch immer wieder eher ein Sampler. Also nimmt alles, was da ist, arrangiert es neu. Und ich wage zu behaupten, dass die KI-generierten Bücher auch nicht so qualitätsgeprüft sind, wie noch Kirchenbücher oder so.
Ganz sicher, da schauen ja auch einfach eine Menge Leute drüber, lesen das und kommen hier und hinterfragen und so weiter. Jetzt wird es aber spannend, denn was hast du gerade gesagt? Dass deine Bücher 2 Jahre brauchen und dass die immer fachlich geprüft sind und du aber denen eine Erzählstimme gibst. Melanie hat uns nämlich was aus der Werkstatt mitgebracht, was noch nicht erschienen ist. Wir stellen euch jetzt ein Buch vor. Jetzt würde ich gerne wissen, wie sie das macht, wie sie es schafft, über Schleim zu schreiben. Melanie, warum der Schleim?
Ja, das ist
das
Schleimbuch. Das Schleimbuch, ja. Das uns schon über Gebühr beschäftigt, Raffaella Schöpitz, die diese großartigen Illustrationen beisteuert und mich. Einfach weil sich das Thema verdammt zieht. Da war ja eigentlich meine Herangehensweise, ich wollte ein Buch über Schnecken schreiben. Weil ich wohne im Wienerwald, ich habe einen Garten, ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Nacktschnecken. Und ich wollte ein Schneckenbuch schreiben und bin zu meinem Verlag, Tirolia, hin und habe zur Programmleiterin gesagt, du Katrin, ich würde wahnsinnig gerne ein Buch über Schnecken schreiben. Und sie sagte, wenn du was über ein schleimiges Wesen schreibst, dann mach das Thema bitte komplett auf und schreib einen Schleim von jedem Schleim, den dir einfällt. Und dieser jede Schleim, der mir einfällt, beschäftigt mich jetzt schon 3 Jahre in der Recherche und beschäftigt uns jetzt schon 1,5 Jahre in diesem Marktprozess. Ich zeige jetzt einfach ein paar Seiten, also
das ich dazu geführt habe, dass ich immer über Schleimpüssen-Fotos dir geschickt habe.
Genau. Und
immer wenn ich Schleim gesehen habe, dachte ich, oh Melanie schreibt ein Buch, muss ich dir gleich schicken.
Genau. Und wir wollten halt wirklich vom Schleim in der Kosmetik auf dem Teller, also schleimige Substanzen, ich meine, jetzt kommt Halloween, diese ganzen Zombie-Brains und dieses ganze Farben, was glibbert. Wir wollten diese Aloe Vera Drinks drin haben und die Basilikumsamen Drinks genauso, aber wie das fundierte Schleim im Wasser. Es ist auch David Jones drinnen, also auch hier wieder so kulturelle Anspielungen. Und es gibt Schleimbücher, einige für Kinder, nicht viele, drei sind im deutschsprachigen Raum. Und die arbeiten mit Superlativen, also die arbeiten, welches ist das glibbrigste Tier, das hässlichste, das grausigste. Und ich mag dieses Werten nicht bei Naturphänomenen.
Geht das, ja, Schleim nicht zu bewerten?
Ja. Also wir wollten die Faszination dieser Substanz. Und ich weiß nicht, wie ich noch, bis sogar einige Jährchen her, gab es diesen Wobbleslime.
Lange den in der Dose, in so einer Plastikdose,
gehen
wir so hin und her. Kennt ihn jemand noch von euch? Den Wobbleslime?
Hier sind wahrscheinlich eher so diese Zombie-Brains und die Würmer drin, und das hat er alles ausgebaut. Genau. Wir wollten die Faszination erzählen. Und ich glaube, es gibt hinter jedem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, aber genauso sprachwissenschaftlichen Thema irgendwas, was man rauskippen kann, was spannend ist. Zweitens, sucht ihr euch eure Referatthemen immer selber aus oder gibt es da auch so welche, die euch zugeteilt werden? Zugeteilt? Okay, da kriegt man manchmal vielleicht auch was, was auf der ersten Blick so dröge ist, oder? Wie geht's ihr da vor? Macht ihr da ein Brainstorming mit euch selber und schaut, wo ist die spannende Sache an diesem Thema? Oder fragt ihr, wie geht ihr beim Recherchieren vor? Das würde mich auch interessieren.
Haben wir dich so viel ausgedacht,
wie du recherchierst. Wie geht es mit Themen um, die euch nicht gut bearbeitbar erscheinen oder fad? Oder wie geht es hier mit der Wissenssammlung? Welche Methoden herrschen da bei euch vor? Ist das die KI-generierte Suche oder wird da tatsächlich auch noch, es gibt ja so viele andere schöne Medien mittlerweile, Podcasts, Naturfilme, ich war letzte Woche auf dem Nature Film Festival in Innsbruck, also auch sehr tolle Dokumentationen. Wo holt euch ihr euer Wissen her, wenn ihr nicht eure Pädagoginnen anzapft, eure Lehrkräfte? Wo kommt es her? Wem vertraut ihr vor allem, wenn es um Wissen geht? Wir haben vorhin jetzt die Influencer genannt. Es gibt viele Influencer, die Wissen vermitteln. Wer möchte was dazu sagen, wo eure Quellen sind? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ja?
Ja.
Wikipedia ist super Quelle, weil Wikipedia wird kuratiert von tatsächlichen Wissenschaftlerinnen und die Community regelt, wenn da Halbwahres bis Nichtwahres drin ist, steht regelt die Community der
ChatGPT?
ChatGPT, ja.
Who else?
Welche Erfahrungen habt ihr mit ChatGPT gemacht als Wissensquelle?
Ein Ergebnis war schon mal falsch.
Genau.
Ja, man muss da ziemlich genau hinschauen, da kann schon mal ganz schön so ein Mist rauskommen.
Wie kann man ChatGPT auf die Finger schauen? Wie kann man ChatGPT verbrüllen? Ah, du wolltest vorher noch was sagen.
Ja, also Instagram.
Was auf Instagram? Instagram.
Ja. Ja, also Wellen gibt es viele, oder?
Aber wie kann man ChatGPT überprüfen? Wie kann ich ChatGPT auf die Wissensprobe stellen? Muss ich das alles schlucken, was da drinnen steckt, oder kann ich das verbinden? Genau, und ich kann sie eigentlich nochmal googeln, ich kann sie noch einmal, wie auch immer.
Wir haben dafür eine Formel, oder? Wir nennen die
Check,
Recheck and Double-Check. Oder das gilt für alles, egal welche Quellen wir verwenden. Ja? Auch bei den Leitfeldern. Ne? Ja, mal nach.
Ja,
oder?
Ja.
Manchmal, ne? Manchmal müssen wir auch nachlesen, was du sagst. Und dann verstehen wir das besser. Also Check, Recheck, Double-Check. Jetzt ist Wissen was Wunderbares. Oder da sind wir uns einig. Wissen großartig. Aber es gibt ja entsetzlich viel, was wir noch gar nicht wissen, dass wir es wissen können. Das liegt nämlich in der Zukunft. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit der Zukunft? Du hast ja auch ein Buch, ich blätter jetzt mal ein bisschen weiter hier durch die Schleimgegenden. Und du hast auch schon über Bionik gesprochen und Superglitzer, ganz besonders tolles Buch. Ja, das, was da so superglitzert, das erkennt ihr natürlich. Großen Preis gewonnen, abgeräumt dafür, genau. Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis. So, aber du hast ja auch ein Buch über Zukunft geschrieben. Ja, was ist denn jetzt das Wissen der Zukunft? Wie kommen wir denn dazu? Das interessiert uns noch viel mehr, oder? Was wir zukünftig brauchen.
Ihr habt ja alle vor euch eine Tasche liegen, die haben wir euch hingesetzt, habt mit zukünftiger Gestalterin drauf, oder?
Also, wir haben euch was ganz furchtbar Analoges mitgegeben.
Gestalterin, ich meine, das ist mal falsch. Genau, also euch ist sicher bekannt als gestaltende und kritische Generation, dass rund um die Klimafragen eine Menge an unangenehmen, negativen Gefühlen, aber auch an viel Halbwissen unterwegs ist. Und ich bin mit diesem Buch, wie gesagt, bei 6 bis 10 Jahren hauptsächlich unterwegs. Und nehmen wir mal an, ihr seid auf dem gleichen Wissensstand, was Klimawandelphänomene betreffen. Oder was Klimawandelsphänomene betrifft, ich weiß nicht, wie euer emotionaler Zustand zu dem ist, was auf der Welt passiert. Es ist ja nicht nur, dass uns der Klimawandel betrifft in vermehrter Weise, sondern auch Themen wie Krieg und Frieden, Zusammenhalt auf der Erde. Und ich habe dieses Buch eigentlich für kleinere gemacht, jüngere gemacht. Da geht es darum, wie können wir mit Mut in eine sinnvolle Zukunft starten. Da sind 99 Tipps drinnen fürs Anthropozän, wie wir positiv mit dieser Zeit des Wandels, und ich verstehe diesen Wandel, in dem wir sind, nicht nur als negativ, sondern ich glaube, wir haben jetzt auch die Chance, was zu verändern, aktiv und positiv in unsere Welt einzugreifen.
Das heißt, du lädst uns ein, in diese Zukunftswerkstatt einzusteigen, mit uns selber auf den Weg uns zu machen, das Wissen der Zukunft zu erschaffen, zu erkunden, auf das es wissen werde. Ja, also wir sind ja immer ein Teil davon, dass Wissen entsteht.
Genau.
Und wenn wir Fragen stellen, mit jeder Frage entsteht neues Wissen. Ja, so arbeitet ja auch KI, oder? Ja,
ja, also, genau.
Sammeln alle also ein Fragen und da kommt immer wieder was Neues.
Genau.
Ja, jetzt haben wir eine Frage an euch. Ja, wir sind, wir kommen nämlich langsam schon
zum Thema Zukunftsgestalterin.
Zukünftige Gestalterin. Zukunft gibt es nur im Plural, oder? Weil du hast eine andere Zukunft als Kollege Paul, oder? Du hast eine andere Zukunft als du, Melanie. Also wir haben alle verschiedene Zukünfte
und Vorstellungen.
Immer im Plural. Die eine, wenn euch das jemand erzählt, also das kann nicht sein. Ne? Das ist einfach nicht realistisch. Das kann nicht die eine Zukunft geben, die ein einziger Mensch toll findet und glaubt, so ist es. Sondern wir gemeinsam gestalten die in der wunderbaren Vielfalt.
Carmen, was ist dein Adjektiv für die Zukunft?
Fantastisch.
Fantastisch ist, glaube ich, auch.
Ich lebe die Fantasie.
Ja. Ein sehr schönes Schlusswort.
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage an Melanie Leibel. Melanie, stell dir vor, du bist jetzt die Wunderwoman. Und du hast alle Superpower, die dir, wer auch immer, du dir selber wahrscheinlich verliehen hast durch all deine Sprachkunst. Und du bist jetzt sozusagen die Agentin, wie Bärbele und Jana das genannt haben, oder? Die Agentin der Zukunft. Wenn du jetzt sofort diese Superkraft einsetzen könntest, was würdest du jetzt und hier und heute tun für eine gute Zukunft?
Ganz persönlich? Ich würde das Ungleichgewicht zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden in ein Gleichgewicht bringen und würde das aufheben, dass der Großteil der Welt für etwas klimatisch und sozial büßen muss, was der kleine Teil der Welt ihm aufwendet. Also ihr wisst sicher, dass viele von den Klima- und ökologischen, sozialen Problemen, die im globalen Süden passieren, Afrika, Indien, Südostasien, durch unser Konsumverhalten verursacht werden und durch unsere nicht vorhandene Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ich würde Ich hätte gerne, dass es ein faires Konsumieren gibt, aber auch einen sozialen Austausch auf der ganzen Welt. Schöne Utopie, oder?
Auch, aber großartig. Und ja, es wäre natürlich ein Auftrag an euch mitzunehmen, bitte, wie könnte denn das passieren? Weil das was sich zu wünschen, das ist meistens einfach. Aber wie setzen wir das dann um? Das wäre ganz toll, wenn ihr uns das zurückschicken könntet, ja? Melanie, deine E-Mail findet man auf deiner Website zum Beispiel. Ja, wie ginge das jetzt, eine solche solidarische Zukunft für andere, für alle in der Welt umzusetzen? Wir freuen uns riesig, dass du da warst. Und Melanie, wir danken dir super, super herzlich für dieses Gespräch und dass du deine Geheimnisse zu erzählen freust und wissen.
Sollte jemand von euch diesen crazy Beruf der Autorin, Illustratorin, Gestalterin, Designerin ergreifen wollen, es ist es absolut wert. Es ist total verrückt, man verdient nicht viel, aber es ist einfach großartig, eine großartige Art, sich auszudrücken. Und man kommt mit vielen spannenden Menschen immer wieder in Kontakt. Also danke euch.
Ja. Vielen Dank.